Wenn man sich mit der Organisation von Reproduktionsarbeit im Kapitalismus beschäftigt, dann fällt ja auf, dass es fast immer eine schlecht bezahlte oder unbezahlte Tätigkeit ist. Dann hat es mich halt schon einfach interessiert, war das im Realsozialismus anders oder auch wann war das anders, vielleicht ja auch Teil eines revolutionären Konzepts, oder wurde das dort auch abgewertet, und habe mich angefangen halt mit Alternativen zur bürgerlichen Familie oder halt mit anderen Lebensformen, die am Anfang von dieser sowjetischen Revolution Thema waren, zu beschäftigen.
Es gab ja einige feministische Errungenschaften, wie zum Beispiel Scheidungs- und Abtreibungsrecht oder die Legalisierung der Homosexualität. Irgendwie stand aber die Familie im Zentrum. Also warum war Familienpolitik so zentral und was genau sollte mit der Familie im revolutionären Russland passieren?
Vielleicht auch so auf zwei Ebenen, wenn man halt einerseits sagen kann, es gab so eine größere Diskussion unter dem Titel das Absterben der Familie. Das Ziel davon war sicherlich, das Vorbild der bürgerlichen Familie irgendwie abzustreifen und stattdessen einen Zugang zu einer kollektiven Lebensform im Kommunismus zu finden. Und das finde ich tatsächlich auch das Spannende an dieser Zeit. Die Diskussion gab es zum Beispiel auch im Deutschen Werkbund oder im Bauhaus und wurde da zum Beispiel dann stärker als Differenzierung von Gesellschaft und die Entdeckung, dass es eine wahnsinnige Mobilität innerhalb von industrialisierten Gesellschaften gibt, und eben auch der Frage, inwiefern dann Lebensformen und Gesellschaft, also gesellschaftliche Produktion zusammen neu organisiert werden sollten. Also es ist so ein Zeitpunkt, in dem viel um andere Wohnformen ging. Das passierte ja nicht nur in der Sowjetunion. Und andererseits muss man dann auch sich angucken, dass jetzt so in der SU nach diesem Bürgerkrieg 1918 ja ohnehin so eine Situation von einem allgemeinen Umbruch und einer gewissen Auflösung von traditionellen Formen, also die ja da vor allen Dingen auch patriarchale Familie war, gerade stattfand. Also es ist ein weitgehender Ausnahmezustand gewesen, hat aber zum Beispiel ja auch damit zu tun gehabt, dass in dem Krieg zuvor jetzt relativ viele Frauen in die Produktion schon einbezogen worden waren und auf der anderen Seite Millionen Kinder und Jugendliche allein oder in Banden unterwegs waren. Das heißt, es war in dem Sinne in der Sowjetunion gar keine bürgerliche Gesellschaft mit so einem Kern der Familie irgendwie vorfindlich, die man jetzt so richtig hätte abschaffen oder stabilisieren können. Es war ein guter Zeitpunkt, um so neue transformatorische Regelungen zu finden, die aber ganz klar sehr weit weg von der bisherigen Lebenswelt und Traditionen hier waren. Wie kam das denn jetzt eigentlich, dass so eine andere Familienpolitik da eingeführt wurde? Das hat natürlich vor allen Dingen, wie du es halt eben auch angedeutet hast, auf so einer rechtlichen Ebene stattgefunden, also woran man aber ja, finde ich, sehr gut so gesellschaftliche Erwartungshaltungen nachvollziehen kann. Es sind da einfach diverse Gesetze erlassen worden, die halt säkulare Ehescheidungen, eine Abtreibung, die bezahlt wird, und weitere sehr, sehr liberale Gesetzgebungen erlassen worden, sodass man eigentlich fast sagen kann, dass es keine Familienstand Regelung, sondern fast eher eine Personenstandsregelung, ne? Weil die Abhängigkeit der Individuen in der Familie stärker voneinander losgelöst wurde.
Von wem wurde diese Politik vertreten und von welchen Theorien waren diese praktischen gesellschaftlichen Veränderungen der Familie inspiriert?
Und man kann sagen, dass halt nach dieser ersten allrussischen Arbeiterinnen- und Bäuerinnenkonferenz im November 1918 diese Frauenabteilung der Bolschewiki eingerichtet wurde, der sogenannte Genotdel. Und da war eben die erste Vorsitzende bis 1920 Inessa Amant und danach Alexandra Kollontai. Wichtig zu wissen ist aber auch für den weiteren Verlauf der Sowjetunion, dass diese Frauenabteilung eben 1930 dann auch wieder aufgelöst wurde, weil dann ja schon die Notwendigkeit, sich gesondert um Frauenbelange zu kümmern, angeblich beendet war. Die theoretischen Vorbilder im Grunde genommen Marx, also mit der deutschen Ideologie, aber meiner Ansicht nach vor allen Dingen dieser Text von Engels vom Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, und dann auch Bebel, der im Grunde genommen an Engels anschließt, der halt 1888 das Buch Die Frau und der Sozialismus geschrieben hat. Ich würde jetzt diese zentrale Stelle von Engels vorlesen, vom Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, weil das nämlich deutlich macht, was das Prinzip dieser Transformation der Familie werden sollte. Zitat: Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit.
Du hast jetzt eben schon Alexandra Kollontai erwähnt. Kollontais Ausgangspunkt ist ja die Analyse der Familie im Kapitalismus. Was beobachtet sie da für Tendenzen und was sind ihre zentralen Thesen?
Das Interessante bei Kollontai ist ja, dass ganz klar das Ziel ist, dass die Frauen in die Produktion sollen, also in die produktive Arbeit einbezogen werden sollen. Und dass das aber sozusagen im Unterschied zur bürgerlichen Gesellschaft dann nicht einfach gefordert wird, sondern dass das Kollektiv den Frauen die Arbeiten der Mutterschaft abnehmen soll, weil sie sonst die gesellschaftlichen Aufgaben der Erwerbsarbeit nicht übernehmen könnten. Die Trennung zwischen Arbeit und Mutterschaft, also dass es im Kapitalismus irgendwie so schlecht miteinander vereinbar ist, sollte da verändert werden durch das, was vorhin bei Engels als gesellschaftliche Industrie bezeichnet wurde. Und ich habe mich intensiver mit einem theoretischen Artikel von Alexandra Kollontai beschäftigt, Familie und Kommunismus, von 1920, der übrigens bisher, glaube ich, auch gar nicht übersetzt vorliegt, sondern bisher nur auf Englisch. Die erste These ist eben, die Berufstätigkeit der Frau im Kapitalismus zerstört die Familie im Kapitalismus, weil die Frau infolge ihrer Berufstätigkeit Haushalt und Kinder vernachlässigen muss. Und das Interessante ist jetzt aber bei Kollontai, dass sie das nicht betrauert oder schrecklich findet, sondern das ist eine objektive geschichtliche Tendenz. Und sie als historische Materialistin geht eigentlich da heran und sagt, okay, man muss jetzt das Ganze aus der Entfremdung der kapitalistischen Klassengesellschaft befreien. Und die zweite These, mit der sie die Familie im Kapitalismus beschreibt, ist die, dass sich die vormalige Produktionsgemeinschaft in eine Konsumptionsgemeinschaft verwandelt. Also sie vergleicht eher so eine Art rurale, ländliche Familie, die halt mal selber Produkte für die eigene Konsumtion hergestellt hat, mit einer proletarischen Familie. Und sie sagt, Lebensmittel, Haushaltsgegenstände, Kleidung werden ja nun im Kapitalismus massenhaft industriell hergestellt und damit wird die häusliche Produktion überflüssig. Daraus schließt sie dann in der dritten These, dass damit Hausarbeit unproduktiv ist. Es gibt natürlich weiterhin diese häuslichen Arbeiten wie Putzen, Kochen, Waschen und selbst die Kinder zur Kita bringen, wenn sie es denn gibt, sind natürlich notwendig und die werden auch nie aufhören, ne, für die Reproduktion der Familie und die sind auch für die Reproduktion der Gesellschaft notwendig, aber sie sind unproduktiv, weil sie sich eben nicht in einem dauerhaften Wert ausdrücken lassen. Das Interessante daran ist, dass in These 4, das soll dann so ungefähr die Synthesis sein, dass nämlich die Familie im Kommunismus die Hausarbeit vergesellschaftet, um die Frauen für produktive Arbeit in der Industrie verfügbar zu machen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen entsetzt darüber, weil Kollontai ja durchaus einerseits benennt und auch anerkennt, wie mühselig haushälterische Tätigkeiten sind, vielleicht das sogar eher überbetont, dass sie ihnen aber halt keinerlei Wert für die nationale Ökonomie zumisst.
Was hat es denn für Konsequenzen, diese Trennung in produktiv und unproduktiv?
Also ich finde, da hängt schon einiges dran. Also letztlich ja auch Frage nach einem Menschenbild. Kollontai beschreibt eben diese Tätigkeit der Hausfrau in diesem Text, die Familie im Kommunismus, in Analogie zur Arbeit des Dienstboten. Zitat, egal wie lange und intensiv die Hausfrau gearbeitet haben mag, so wird sie am Ende des Tages keine quantifizierbaren oder dauerhaften Werte produziert haben. Damit hat man hier eine Gleichsetzung von Wert, Quantität und eben der Bedeutung für die Gesellschaft. Es wird jetzt hier ein Produkt produziert, das ich gewinnbringend verkaufen kann. Also diese Analyse der kapitalistischen Ökonomie wird als Kriterium auf kommunistisches Produktionsverhältnis übertragen. Damit hat man einen Import dieser kapitalistischen Logik als Produktion von Mehrwert. Das heißt halt auch, dauerhafte und messbare industrielle Produkte sind halt Werte, Tätigkeiten für Reproduktion der Gesellschaft, also eigentlich alle Arbeiten mit und an Menschen wie Kinderbetreuung, Altenpflege, aber eben auch ewig wiederkehrenden Haushaltstätigkeiten sind deswegen weniger wertvoll, weil sie als einen Abzug an den notwendigen Kosten für produktive Arbeit erscheinen. Damit wird leider die gesamte Logik der Produktion im Kapitalismus auf den Kommunismus übertragen. Und Schlussfolgerung, die Art und Weise, wie reproduktive Arbeit im Kommunismus anders betrachtet wird, ist zwar ein anderer Schluss daraus gezogen wird, aber dass immanent genau die gleiche verachtende Perspektive auf sie eingenommen wird. Sie ist ein Abzug an der eigentlichen Arbeit. Also wenn man jetzt sich anguckt, was ist eigentlich für ein Menschenbild oder Frauenbild, dann muss man schon erstmal konzedieren, dass die Gleichberechtigung halt tatsächlich ein ganz wichtiges Ziel dieser sowjetischen Revolution war und sich halt eben in einem sehr starken liberalen Familienrecht ablesen lässt. Interessant ist zum Beispiel auch, dass zu Beginn eine neue liberale Sexualethik der neuen Frau diskutiert wurde, in der zum Beispiel Liebesbeziehungen und Sexualität als natürliches Bedürfnis bezeichnet wurden und andererseits aber Liebesbeziehungen eine private Angelegenheit werden sollten und hinter Berufstätigkeit und aber auch hinter politische Arbeit zurücktreten sollten. Und jetzt kommt das Interessante ist, dass zum Beispiel bei Kollontai die neue Frau ganz klar als ledig definiert wird. Also die definiert sich ja auch nicht über Liebe, ist weder schwelgerisch, auch nicht unmoralisch, sondern eher sind halt Frauen mit vielen sexuellen Erlebnissen oder Liebeserlebnissen, wie sie sagt, die aber vor allen Dingen irgendwie selbstständige Anforderungen an das Leben haben und werden zum Beispiel auch Mütter, ohne verheiratet zu sein. Da geht es aber natürlich gleichzeitig dann auch viel um Selbstdisziplin und interessanterweise findet sich auch in Anknüpfung an Engels da auch eine Kritik an Monogamie. Also zum Beispiel der Bezug, also das Besitzrecht der beiden Ehehälften in der traditionellen Monogamie wurde damals schon ganz klar als, soll man sagen, Lebensbeziehungsform des Privateigentums gekennzeichnet. Und man kann auch sagen, dass Kritik der Ungleichheit der Geschlechter und der Arbeitsteilung und in der sexuellen Moral von Protagonistinnen wie Kollontai in die Diskussion gebracht wurden. Diese Logik des Produktivismus bringt natürlich auch hervor, dass der zentrale Transformationsriemen, mit dem halt die Gleichberechtigung der Frau durchgeführt werden soll, die Erwerbsarbeit war. Wohingegen die Hausarbeit eher als Haussklaverei bezeichnet wurde. Tatsächlich ist es ja so, dass dieses Zitat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, das ist ja eigentlich ein Bibelzitat oder auch ein sehr beliebter Ausspruch bei Luther gewesen, dass das bei Bebel eigentlich auch das zentrale Motiv des realsozialistischen Leistungsprinzips ist, dass man sich schon mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss. Dieser Zwang zur Produktivität, also dieser Arbeitszwang wird zum Selbstzweck. Und das, obwohl die Produktionsmittel ja schon verstaatlicht wurde. Ne? Das schlägt, finde ich, halt so den Boden aus, weil man damit halt ein Menschenbild hat, was halt ganz klar über Funktionalität funktioniert und nicht über Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, würde ich auch aus einer feministischen Perspektive sagen, das Zentrale daran, was höchst problematisch ist. Und hat sich insbesondere dann unter Stalin extrem verschärft, dieses realsozialistische Leistungsprinzip.
Das waren ja nicht nur Theorien, sondern es wurden ja tatsächlich Kantinen, Wäschereien und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder eingerichtet. Wie umfassend und flächendeckend kann man sich das überhaupt vorstellen? Hat das zumindest zeitweise funktioniert?
Also umfassend hat es natürlich gar nicht funktioniert, schon allein deswegen, weil es ja ganz unterschiedliche Phasen nach dieser Revolution und ganz unterschiedliche Problemlagen gab, die man jetzt irgendwie schwer zusammenfassen kann. Aber grundsätzlich lässt sich vielleicht eher sagen, dass Kollontai dann zum Beispiel halt auch relativ optimistisch beschreibt, 1920 eher in diesen großen Städten Moskau und Leningrad. Zum Beispiel beschreibt sie da, dass so 23.000 Hauskommunen vorhanden waren und dass in diesen Hauskommunen zu 40% kollektive Wohngemeinschaften vorhanden waren. Also muss es sagen, dass es halt sozusagen eher eine total verschwindende Bedeutung hatte, die in noch einem größeren Kontrast dazu steht, dass die Planung von zum Beispiel neuen Standardstädten, die ja auch in den 20ern geplant wurden, dass da der Wohnungsbau, der geplant wurde, zu 30% für Kommunehäuser vorgesehen war und für Wohngemeinschaften. Also auch nochmal so unterschiedliche Standards. Und das heißt, dass diese Diskussionen um diese Veränderung der Lebensweise, also hin zu so einer kollektivistischen Lebensweise, einerseits total ernst genommen wurden und dass es dafür sehr klare Belege gab, dass das kommen sollte, dass aber letztlich ganz wenige Kommunehäuser zum Beispiel gebaut wurden. Letztlich wurden relativ wenige Erfahrungen mit dieser Kollektivierung der Lebensweise gesammelt, sondern diese Versuche wurden ja relativ schnell abgestoppt. Und dieses Abstoppen dieser Versuche einer Zentralisierung und Auflösung der Familie oder der Übernahme der Verantwortung der Familie, das wurde ja unter Stalin spätestens zwischen 26 und 36 komplett umgekehrt. Also man kann jetzt die Verbreitung richtig gegen das Prinzip werten, weil es einfach auch Jahrzehnte gedauert hätte, bis man das tatsächlich durchgesetzt hätte, was zum Beispiel sich auch daran zeigt, dass in den 30er Jahren dann eine Verzehnfachung der Kindertagesstättenplätze oder Krippenplätze vorhanden war, was 1920 natürlich nicht gab. Und auf der anderen Seite dieses Funktionieren der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung für alle Funktionen, die traditionell von der Familie übernommen wurden, dass das einfach nicht funktioniert hat. Und das wäre halt für mich auch so ein bisschen das Credo, wie sozusagen so diese stalinische Politik mit so diesem sehr deutlichen Backlash in Bezug auf Geschlechterverhältnisse halt zusammenhängt.
Du hast es auch jetzt schon ein bisschen angesprochen. Die Lebensformen haben sich nicht so verändert, wie es anfangs noch prophezeit wurde. Wie hat sich denn das politische Programm und damit auch vielleicht das Frauenbild nach dieser anfänglichen Phase verändert?
Diese Themen, also so Geschlechterverhältnisse oder Kultur oder sowas, werden ja häufig eher so als weiche Themen behandelt. Man kann aber eigentlich feststellen, dass es einen ganz speziellen Zeitpunkt gibt, an dem sozusagen viel traditionellere Geschlechtermodelle dann einfach wieder aufgerufen wurden und dass die mit diesem Programm der forcierten Industrialisierung durch Stalin verknüpft waren, was halt, also Stichwort Revolution, ja auch die Abkehr von der internationalen Revolution bedeutet hat und eben die Rückkehr zu bürgerlichen Lebensformen und eine Abkehr von liberalen Gesetzen bedeutet hat. Zusammenfassend lässt sich das dann auf der Ebene der Lebensformen als Festigung der Familie im Namen halt eines schnellen Aufbaus des Sozialismus. Das familienpolitische Ziel da drin war natürlich die Steigerung der Geburtenrate. Interessanterweise wurde dann auch Unverheiratete und Frauen ohne Kind als unvollständig betrachtet, da sie eben keine sogenannten sowjetischen Helden produzierten. Und andererseits wurde wieder Abtreibung verboten, die Scheidung wurde erschwert, die Bedeutung der Frau als Hausfrau und Mutter wurde wieder hervorgehoben, es wurde sogar von Heldenmüttern gesprochen. Und man muss sich jetzt schon mal auch mal so den Wandel von der ledigen, selbstständigen Frau, die vielleicht Kinder hat, aber sozusagen ihre eigenen Ziele hat, zur Heldenmutter hin irgendwie sich angucken. Und es gab halt keine Kritik dieser Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Und die Vereinbarkeit von diesen Produktions- und Reproduktionsarbeiten waren auch keine Priorität mehr und sind zunehmend in die private Verantwortung der Frau zurückverlegt worden. Wie gesagt, lässt sich das auf allen Ebenen durchbuchstabieren. Die Literatur, die offizielle Parteipolitik, die Städteplanung oder die Gesetze, die verändert worden sind, sprechen da einen Roman darüber, wie die Gesellschaft auf einmal in einer ganz anderen Weise gefestigt wird, nämlich als Festigung der Familie.
Wenn man da jetzt von heute so drauf schaut, ist die Zeit ja voll mit Widersprüchen und Ambivalenzen. Wie würdest du die Bewegung hin zu neuen Lebensformen im revolutionären Russland bewerten und was ist daran für heutige Kämpfe noch wertvoll?
Das ist ja im Grunde genommen immer die Frage, was ist eigentlich eine Revolution und wie kommt man denn von hier nach da? Also wie ist es eigentlich überhaupt vorstellbar, von einer bürgerlichen oder ruralen Gesellschaft, wie kommt denn da der Kommunismus? Ne? Und der Charakter der Gesetzgebung in dieser Zeit, den fand ich eigentlich schon ganz spannend. Also dass diese Gesetzgebung in dieser Anfangsphase halt ein ganz anderes Rechtsverständnis beinhaltet hat. Also dass einerseits auf dieser inhaltlichen Ebene sowohl eine Abschaffung dieser familiären ökonomischen Verpflichtungen unter Erwachsenen beinhaltet hat. Also eine totale Privatisierung der sexuellen, emotionalen Beziehungen und damit auch so eine Abschaffung von Ehe als monogamer Beziehung, aber gleichzeitig eine rechtliche Absicherung von Bedürftigen wie Kindern und Frauen. Und es sollten zum Beispiel Alimente auch außerhalb ehelicher Verträge bezahlt werden. Kolontai ist da zum Beispiel auch nochmal in der Hinsicht sogar hinausgegangen, dass sie Alimente auch stärker als staatlichen Fonds einrichten wollte. Also das heißt nicht von der jeweiligen Fähigkeit des Vaters, das zahlen zu können, sondern von der Bedürftigkeit auszugehen. Ich würde ansonsten halt auch noch hochhalten, diese Diskussion um Transformationsgesellschaft als rechtliche Formen, die sich dann auch wieder verändern müssen. Und dass dort in der frühen Sowjetunion durchaus nachzuvollziehen ist, dass die nachgedacht haben, wie dann irgendwann der Staat vielleicht tatsächlich abstirbt, so wie die Familie abstirbt, da ein Weg dahin ist und dass deswegen der Charakter des Rechtes auch kein statischer ist. Und insofern würde ich jetzt noch als anderen Aspekt diesen historischen Materialismus als spekulativ-utopisches Moment festhalten und dass wohl sie ja selber immer behauptet haben, dass das ja gar nicht utopisch ist. Ne? Aber im Grunde genommen behauptet ja der historische Materialismus, wir gucken uns Tendenzen der aktuellen Zeit an und machen jetzt keinen Kulturpessimismus draus, sondern versuchen die Tendenzen in einem möglichst positiven Sinn zu interpretieren und daraus halt ein neues Modell zu machen. Ich habe mich nie zu einer Vertreterin von Sozialismus gemacht, also weil Sozialismus bedeutet, dass es den Staat gibt, der die Befreiung der Menschen machen soll. Aber dass man natürlich schon an diesem sozialistischen Staatsmodell ein ganz anderes Prinzip feststellen kann, der halt viel stärker von einer generellen Bedürftigkeit zumindest ausgeht. Also die im bürgerlichen Staat, insbesondere im Neoliberalismus, so einfach nicht vorfindlich ist.
Was bedeutet es, sich Russland vor 100 Jahren anzuschauen für eine Gesellschaftskritik heute? Wie muss die aussehen?
Im Grunde genommen ist es ja eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Arbeitsbegriff bei Marx weiter. Der muss halt einfach verändert werden. Also ich meine, das ist jetzt zum Glück heutzutage keine ganz neue Erkenntnis mehr, sondern im Grunde genommen ist diese Auseinandersetzung ja auch schon von der zweiten Frauenbewegung vor 40 Jahren ungefähr geführt worden. Nee, eigentlich vor 50 fällt mir gerade auf. Ganz wichtig ist halt, dass es eine Abkehr halt von diesem Prinzip der Produktivität als Zweck geben muss, sondern eigentlich die Perspektive hin auf die Bedürftigkeit nach der Produktion ausgerichtet werden müsste. Das ist das eine Element, was ich stark machen würde, und das andere Element, was aber auch ein Kern der Kritik der zweiten Frauenbewegung an Produktionsarbeit war, war halt die Arbeitsteilung. Also wer macht welche Arbeiten und welche gesellschaftlichen Machtstrukturen gehen damit einher und damit verknüpft, wie lässt sich die geschlechtliche Aufteilung von Arbeiten gesellschaftlich verändern. Und das ist halt zum Beispiel in der sowjetischen Revolution, das gibt's einfach nicht. Also das ist komplett abwesend, oder wenn, dann taucht es nur in Nebenbemerkungen auf, in denen das sofort wieder beiseite gewischt wird. Eigentlich ist das ganze Modell der Arbeit, wie sie im Kommunismus sein soll, was sehr stark das Menschenbild bestimmt, davon geprägt, so eine industrielle Arbeit möglichst rational und schnell durchzuführen. Es ist aber nicht gedacht als ein soziales Verhältnis, wie die Verhältnisse der Individuen sich dann zueinander gestalten. Und also wie lässt sich halt eben die geschlechtliche Aufteilung von Arbeiten gesellschaftlich verändern und nicht einfach reproduzieren, also übrigens auch nicht in politischen Gruppen reproduzieren. Und natürlich gilt diese Frage jetzt nicht nur danach, wie lässt sich jetzt das in dem Geschlechterverhältnis verändern, sondern gilt natürlich auch für klassenrassistische Zuschreibungen oder halt auch, was wäre nötig, um Arbeitsteilungen entlang von nationalen Zugehörigkeiten oder Ausschlüssen zu verändern. Das wäre so das, was ich für mich ganz klar ändern müsste. Und von da aus gesehen kommt dann diese Frage, wie sich dann halt Familienformen oder Lebensformen mit Beziehungsformen wieder zusammensetzen. Das ist dann einfach nochmal so ein anderes Kapitel, wenn das alles nicht mehr über Funktionalität definiert ist.